ja, dass man wirklich allein schon mal als IT-Unternehmen auch eine ganz andere Kommunikation hinbringt, um diese Akzeptanz von KI zu erhöhen.
Für viele natürlich die Angst vor Jobverlust, ja, ich werde irgendwie ersetzt, ich werde redundant, KI kann Aufgaben erledigen, die ich eigentlich erledigt habe, das macht mir Angst.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Meine Lieben, Premierenalarm, über 3 Jahre hat es gedauert, aber jetzt ist es soweit. In dieser Folge habe ich zum ersten Mal 2 Gäste bei mir im Podcast, nämlich Dr. Elisa Konja Baumbach und Professorin Dr. Monika Schumacher. Beide forschen und lehren nicht nur intensiv zum Thema Einführung von künstlicher Intelligenz in Organisationen, sondern haben auch gemeinsam die Humus GmbH gegründet, mit der sie Unternehmen bei der Adoption smarter Technologien in der Organisation unterstützen. In dem hochspannenden Gespräch geht es um den Human AI Kompass, mit dem Barrieren identifiziert werden können, um den Prozess der Nutzung von KI zu fördern, aber auch um Existenzängste bei Mitarbeitern und die strategische Herangehensweise, um die nachhaltige Nutzung von KI sicherzustellen. Ein Begriff fiel im Gespräch sehr häufig, nämlich aktives Change Management. Und deshalb habe ich auch hier intensiver nachgehakt. Bevor ich euch zu lange auf die Folter spanne, los geht's und viel Spaß mit der Folge. Liebe Elisa, liebe Monika, herzlich willkommen zu Business Unplugged und zur Premiere, denn es ist die erste Folge zu dritt. Ich freue mich riesig. Willkommen.
Dankeschön. Hallo.
Nachdem wir heute über das Thema künstliche Intelligenz und die Einführung sprechen von künstlicher Intelligenz durch Nutzung und die Akzeptanz in Organisationen, habe ich mir gedacht, ich lasse jetzt mal die Vorstellung einfach ChatGPT für alle, die es genau wissen wollen, die 4.0-Version übernehmen und wir machen so dann ein bisschen die Human in the Loop und schauen, was da rausgekommen ist. Seid ihr bereit?
Ich bin gespannt.
Okay, also ich zitiere, ich weiß nicht, ob man sagen muss, ich zitiere bei ChatGPT, also die Gedanken habe ich mir noch nie gemacht, aber ich starte jetzt damit. Elisa Konja Baumbach ist eine herausragende Forscherin und Dozentin an der Berner Fachhochschule, spezialisiert auf Konsumentenpsychologie, das Marketing von Innovationen und digitale Technologien. Mit ihrem Doktor in Marketing und Konsumentenverhalten von der Universität Mannheim und einem Master in Psychologie von der Universität Wien, mein Herz geht auf, schön, hat sie tiefgreifende Forschungserfahrung unter anderem durch Aufenthalte an der New York University und der Cornell University gesammelt. Ihre Arbeit konzentriert sich besonders auf die Akzeptanz und die Interaktion mit künstlicher Intelligenz und wurde in vielen angesehenen Fachzeitschriften publiziert. Monika Schumacher ist Professorin für Technologie, Innovations- und Gründungsmanagement an der Justus-Liebig-Universität Gießen und leitet das Entrepreneurship-Cluster Mittelhessen. Nach ihrem Studium in Mannheim und an der University of North Carolina, Greensboro, promovierte und habilitierte sie in Mannheim. Ihre Forschungs- und Lehrinteressen umfassen Technologie- und Innovationsmanagement sowie Marketing mit einem besonderen Augenmerk auf Open Innovation, Reverse Innovation und Digitalisierung. Monika berät auch internationale Unternehmen und ihre Forschungsarbeiten sind in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht worden. So, Elisa, was sagst du zur Zusammenfassung? Hat es ChatGPT auf den Punkt gebracht oder fehlt was?
Ja, doch, sind schon so die wichtigsten oder die wichtigsten Punkte sind doch drin. Ich erkenne mich wieder, sage ich es mal so. aber es fehlt auch tatsächlich ein wichtiger Teil, würde ich sagen, fehlt. Und das ist ja unser Unternehmen. Monikas und mein Unternehmen Humist, mit dem wir ja Unternehmen beraten, genau zu dem, wozu wir alles im Hintergrund haben sozusagen, was wir dann in unser Unternehmen einfließen lassen und uns da den menschlichen Faktor bei der Akzeptanz, bei der Adoption von smarten Technologien angucken. Aber ich glaube, sonst vermisse ich jetzt nichts Substanzielles. Ah,
sehr gut. Und bei dir, Monika?
Ja, es war auch so, dass ich mich da wiedergefunden habe. Es hat auf jeden Fall über mich gesprochen, das Programm. Klar ist mein Fokus von der Forschung in den letzten Jahren auch noch ein bisschen weiter Richtung eben der Akzeptanz und Adoption, gerade von digitalen Innovationen und von digitalen Technologien, stärker geworden. Aber ansonsten, ja, passt das schon ganz gut.
Sehr gut. Eure Wege haben sich, hat man ja ein bisschen gehört oder kann man vermuten, in Mannheim gekreuzt. Und ihr beide seid auch den akademischen Institutionen und der Lehre treu geblieben. Monika, an der Stelle würde mich was interessieren, wie du als Professorin den Einsatz von KI-Lösungen, also ich sage jetzt wirklich den Einsatz von Lösungen, nicht die Lehre über KI, sondern den Einsatz von Lösungen und Applikationen in der Lehre siehst. Siehst du das, stehst du dem positiv gegenüber oder stehst du dem eher kritisch gegenüber?
Ich stehe dem grundsätzlich sehr positiv gegenüber. Wenn wir jetzt Lehre mit Forschung verbinden, weil ich habe so einen Ansatz in der Lehre, dass ich da auch Forschung integriere, dann finde ich, dass das den Studierenden insbesondere vielleicht auch hilft, die empirischen Hürden zu überwinden, weil ich sehr häufig Studierende habe, die ein bisschen Angst auch vor Empirie haben, vor Datenerhebung auch, aber insbesondere vor Datenauswertung. Und da kann ja gerade künstliche Intelligenz und auch Tools wie zum Beispiel ChatGPT oder generative KI genutzt werden, um hier auch in der Analyse zu unterstützen. Und tatsächlich fördere ich das auch sehr. Ist aber sehr interessant, weil ich weiß auch, dass nicht alle Kollegen so denken und Kolleginnen. Wir hatten da schon einige Diskussionen im Kollegenkreis. Und ich sage immer, als Excel eingeführt wurde, hat, glaube ich, keiner gesagt, oh Mist, wir müssen jetzt die Mittelwerte, die Regression, die Bewertung über Excel machen und müssen es nicht mehr mit dem Taschenrechner oder per Hand machen. Warum denken wir so anders bei den anderen Tools? Ist doch toll, wenn wir da auch Hilfe bekommen, Unterstützung. Am Schluss müssen wir ja trotzdem schauen, macht das Sinn? Wir müssen die Daten trotzdem vorher entsprechend aufbereitet haben. Wir müssen trotzdem noch Know-how haben. Aber manche Sachen gehen einfach schneller. Und dadurch, wie gesagt, werden ja dann auch Hürden, gerade für die Nutzung solcher KI-Lösungen von Studierenden, reduziert. Deshalb, ja, ich stehe da sehr positiv gegenüber.
Okay, sehr cool. Ihr beide arbeitet und forscht sehr viel ja rund um die KI-Akzeptanz und den menschlichen Faktor bei der Adoption digitaler Technologien. Und Elisa, du hast es jetzt gerade vorhin auch schon erwähnt, ihr habt kürzlich euer Unternehmen Humist gegründet. Was bietet ihr denn mit Humist an?
Also mit Humist, wie gesagt, das Herz von Humist oder der Fokus von Humist ist einfach der Mensch. Wir haben aus unserer Erfahrung in der Forschung und auch in der vorherigen Beratungserfahrung sehen müssen oder erkannt, dass tatsächlich gerade so dieser die Akzeptanz von digitalen Technologien häufig behindert wird oder dass es eben da sehr viele Barrieren gibt, Akzeptanzbarrieren, die tatsächlich dann einen erfolgreichen Einsatz von solchen Technologien verhindert. Und tatsächlich gibt es dann eben auch viele, es gibt ja auch Beratungen, die sich dann darauf konzentrieren, wie kann denn sowas technisch implementiert werden in einer Organisation, und gerade jetzt der Hype um KI, also da gibt es schon viel in die Richtung, die aber dann, also viele dieser Angebote denken eben nicht so holistisch, sondern die vernachlässigen dann den Mensch als ganz wichtiges Kriterium unserer Meinung nach. Denn am Ende kann eben die KI-Lösung so sophisticated sein, wie sie möchte, wenn sie muss am Ende von Menschen genutzt werden oder eben akzeptiert werden. Und wenn es da quasi aktive Resistenzen gibt oder Menschen, die das quasi ablehnen oder eben sogar boykottieren, dann wird auch eben die beste KI-Lösung Unternehmen nicht weiterbringen. Und das haben wir tatsächlich gemerkt, dass das eben viele Führungskräfte, viele Unternehmen vor richtig große Herausforderungen stellt. Und unserer Meinung nach ist eben der Schlüssel, um diese Herausforderung erfolgreich sozusagen zu meistern, einfach den Blick auch nochmal auf den Menschen zu lenken und zu sagen, hey, was braucht denn eigentlich der Mitarbeitende, was braucht denn eigentlich das Team, um da quasi dieses neue Tool erstmal vielleicht auch verstehen zu können, akzeptieren zu können, dann auch wirklich erfolgreich nutzen zu können, sodass sich dann auch die gewünschten Effekte einstellen beim Unternehmen. Genau, und da bieten wir mit Humist eine ganz breite Produktpalette an, würde ich sagen. Vielleicht, Monika, willst du mal ganz kurz auf die einzelnen Aspekte eingehen, die wir da anbieten?
Ja, ich würde sagen, dass wir so grob drei Produktkategorien haben. Wir schulen einmal, das ist eher so auf einem höheren Level, Top-Management, auf was eigentlich zu achten ist, was eigentlich alles einen Einfluss darauf hat, ob wir überhaupt erstmal KI akzeptieren und bereit sind, uns damit auseinanderzusetzen. Dann bieten wir einen Kompass an, einen Humist KI Mensch Kompass, wo wir wirklich dann das eine Art Befragung wirklich schauen, wie einzelne Personen in einem Unternehmen in Bezug auf KI stehen und halt eben auch schauen, welche Barrieren sind bei jedem Einzelnen explizit stärker ausgeprägt, welche Schwäche ausgeprägt und darauf aufbauend. Oder auch unabhängig davon bieten wir dann eben auch noch sogenannte Deep Dives an, das wirklich Workshops sind, wo wir dann an diesen einzelnen Barrieren ansetzen und auch erarbeiten und Hilfestellung geben, wie man diese Barrieren überwinden kann, dass die Akzeptanz und dann auch darauf aufbauend die Adoption von KI innerhalb des Unternehmens umgesetzt werden kann, erhöht werden kann.
Fokus ist der Mensch. Ganz klar, wie ihr das jetzt auch beide sehr schön betont habt. Wenn ich jetzt so mal unternehmerische Brille aufsetze, wenn es jetzt um so ein Projekt geht, kann ich das ja ungefähr in drei Schritte untergliedern. Ich sage mal, ich muss mir zuerst einmal Gedanken machen, mache ich es überhaupt? Ja, will ich überhaupt eine neue Technologie einführen? Ja oder nein? Zweitens ist es dann, wie stelle ich oder wie läuft dann die Einführung dann tatsächlich auch selbst ab? Und wie stelle ich dann im dritten Schritt auch sicher, dass das Tool dann auch wirklich genutzt wird? Also sprich, dieser schöne Begriff immer die nachhaltige Nutzung oder die nachhaltige Einführung. Wenn wir uns jetzt mal auf die Entscheidung, führe ich eine Technologie ein oder nicht, fokussieren, was sind da die Einflussfaktoren? Monika, weil du das ja auch gerade besprochen hast, ihr macht ja Schulungen auch zu diesem Thema, die ein Unternehmen berücksichtigen muss, zu sagen muss, okay, macht es jetzt Sinn, diese Technologie einzuführen, ja oder nein? Worauf schaut man da oder was sind da so die Aspekte?
Ja, danke für die Frage. Die Sinnhaftigkeit, die du gerade ansprichst, ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil uns geht es eben nicht um, macht Sinn, die KI-Technologie einzuführen, sondern wie können wir es unterstützen, dass es dazu kommt, wenn wir wissen, dass der Mensch, ohne den Mensch gibt es keine Anwendung der KI-Technologie.
An der Stelle darf ich kurz einhaken, mir geht es gar nicht darum, klar, zu sagen, ob es Sinn macht, die Technologie einzuführen, aber führe ich sie jetzt ein oder nicht, wo ich sage, bin ich schon bereit.
Mhm. Ja. Und reden wir jetzt von der Person Geschäftsführer, ich will eine spezifische, weil wir haben Fälle, wo wirklich ein Unternehmen kommt und sagt, ich will das genau einsetzen. Also es geht um eine spezifische Technologie, ich will das da jetzt mal auseinandergesetzt, ich werde im Unternehmen, wie könnten wir die verwenden? Es kann aber auch natürlich der Fall sein, dass man sagt, KI an sich, wir wollen einfach mal, ja, wir haben entschieden als Unternehmen, wir wollen mehr KI nutzen. Also das sind ja zwei verschiedene Entscheidungs-Outcomes sozusagen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, oder für den Aspekt ist es ja vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber wir gehen jetzt mal davon aus, es ist nicht der Geschäftsführer, sondern es ist vielleicht ein Mittelmanager, der sagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir durch die Nutzung von KI effizienter sind, vielleicht auch effektiver sind und möchte das jetzt eigentlich so ein bisschen in mein Team reinbringen. Und jetzt gehen wir auch mal davon aus, dass da mehr als eine Person ist und wir müssen aber uns ganz wichtig dann dessen bewusst sein, dass wir mit jeder einzelnen Person eigentlich eine unterschiedliche Situation vorfinden. Jede Person steht auf einem anderen Prozessschritt in der Akzeptanz und Adoption von KI an sich mal. Es kann sein, dass manche eigentlich sagen, ich habe überhaupt keine Lust drauf. Ich habe Angst davor oder mich interessiert das nicht. Ich habe es zwar schon gehört, aber eigentlich bitte, lasst mich damit in Ruhe, aus verschiedensten Gründen. Und dann kann es aber auch sein, dass man natürlich sagt, okay, manche Leute haben vielleicht schon, sind sich bewusst, dass sie im Privaten das auch schon nutzen, sind offener dagegenüber, die muss man eigentlich eher dann ein bisschen konkreter, spezifischer dazu bringen, hey, ich will es mal ausprobieren, eine bestimmte Lösung, ich will mich mal da reinarbeiten, was haben wir eigentlich für Daten, wie könnte ich es nutzen? Und dann gibt es natürlich auch noch die letzten Bereich, wo auch nochmal Barrieren sind, okay, ich habe jetzt mal was ausprobiert, aber ich nutze es nicht im Alltag oder ich setze es nicht wirklich um. Also diese Adoption findet tatsächlich nicht statt. Wenn wir jetzt mal überlegen, der Top-Manager also sagt, ich möchte das Nutzen draus ziehen. Ich glaube, wir könnten das einsetzen, eine bestimmte oder verschiedene KI-Lösung. Dann könnte man davon ausgehen, dass im Team bisher noch nichts genutzt wurde. Also die haben wahrscheinlich was davon gehört, haben es aber noch nicht versucht. Wir sind also gerade eher in dem Bereich, ich will gerne mehr darüber erfahren. Und da gibt es jetzt tatsächlich verschiedene Barrieregruppen, die einen Einfluss darauf haben, wie positiv eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in Bezug auf dieses, ich will mal mehr darüber erfahren, ich will mich da mal schlau machen, beeinflussen. Das ist zum einen tatsächlich ganz allgemeine Sachen wie KI-spezifische Aspekte, wie bedienbar zum Beispiel nehme ich die KI wahr. Ja, habe ich ein Gefühl an sich, habe ich ein Gefühl, dass die leicht zu bedienen sind, dass ich mich da schnell anarbeiten kann? Leider nein. Also viele Leute haben eher das Gefühl, wenn die KI allein hören, dass sie sagen, okay, das ist was ganz Neues, ich müsste mich da mega viel einarbeiten, darauf habe ich überhaupt keine Lust. Also will ich nicht. Und bevor ich jetzt zu viel rede, es gibt noch drei andere Barrieregruppen, würde ich aber an die Elisa mal abgeben, unsere Psychologin im Team, um vielleicht auch ein bisschen mehr über die irrationale Verhalten oder Barrieren zu sprechen und andere.
Ja, gerne. Also du hast ja schon ganz richtig eingeführt, also dass es da eben verschiedene Barrieregruppen oder Dimensionen gibt, die in jeder einzelnen Entscheidungsphase quasi wirken oder wirken können. Die gilt es dann eben erstmal zu identifizieren. Und neben dieser, der Wahrnehmung von der KI-Lösung, was Monika eben angesprochen hatte, gibt es dann eben auch eine individuelle Dimension, wo es natürlich ganz spezifisch darum geht, jeder hat andere Erfahrungen gesammelt mit KI oder andere Einstellungen zu KI, auch durch sein soziales Umfeld, durch seine Fähigkeiten, die ihm oder ihr quasi schon mitgegeben wurden oder die sich angeeignet hat. Da spielen natürlich auch ganz ganz einfach demografische Fakten rein, ne? Also was für eine Altersgruppe gehöre ich eigentlich an und wie ist mein Bildungsstand und so weiter und so fort. Das heißt, all das, aber auch Persönlichkeitstendenzen, ne? Also bin ich offen für Technologien oder nicht? Das spielt da eben alles eine Rolle, inwiefern oder was individuelle Neigung oder eben auch Abneigung bezüglich so smarter Technologien angeht. Und eine weitere Barrierengruppe sind dann eben auf Unternehmensebene. Also in welchem Ökosystem im Unternehmen befinde ich mich denn eigentlich? Also wie ist denn die Unternehmenskultur überhaupt beschaffen? Ist das Unternehmen sozusagen schon, wie ist der Reifegrad des Unternehmens in Bezug auf Digitalisierung generell, in Bezug auf Einsatz von KI? Wie wird KI dort auch bewertet, also wird es eben als positiv gesehen, als Zukunftstreiber oder werden dem eher negative Assoziationen beigepflichtet? Was für eine Fehlerkultur haben wir? Das ist auch ganz wichtig, weil natürlich geht es auch darum, Sachen auszuprobieren oder eben zu schauen, ob was funktioniert. Und da kann es auch sein, dass man irgendwie, dass mal irgendwas schief geht oder dass man nachjustieren muss. Inwiefern ist das denn geduldet oder wie ist das bewertet in dem Unternehmen? Das ist, dann gibt es noch eine vierte Gruppe von Barrieren oder eine vierte Dimension. Und das ist das soziale System, in dem wir uns alle bewegen, ne? Also jetzt hier in dem Fall wäre das dann Deutschland. Wie ist denn KI bei uns gesellschaftlich besetzt? Ja? Wie ist es denn konnotiert? Also was für Assoziationen werden denn hier eigentlich auch medial, popkulturell, generell gepflegt? Also wie begegnen wir als Gesellschaft KI? Und da gibt es ja auch große Unterschiede, wenn man jetzt mal das Beispiel rausgreift. Deutschland, da wird ja auch oft von der German Angst gesprochen. Wir sind ja jetzt auch bei der Digitalisierung nicht unbedingt Vorreiterland. Und auch bei KI zieht sich das jetzt natürlich weiter durch. Und wenn wir da auf andere Länder gucken, da wird unter Umständen ganz anders mit dem Thema KI umgegangen. Also USA ist natürlich da auch mit ein großer Treiber, weil da einfach auch viele Unternehmen sitzen, die natürlich jetzt die Geschwindigkeit mitbestimmen maßgeblich. Natürlich gibt es auch in den USA negative Berichterstattung, ne, oder auch kritische Stimmen oder auch Ängste, die geschürt werden. Ja, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich wird von der kulturellen Einstellung her erstmal darauf geguckt, wow, was können wir eigentlich mit KI jetzt alles erreichen? Was für Fortschritte können wir dadurch machen? Was ist dadurch eigentlich alles möglich? Also es wird eher auf die Möglichkeit geguckt, anstatt eben zu schauen, KI, ja, damit kann man aber ganz schön viel Unheil anrichten. Was sind denn da eigentlich die Bedrohungen und die Gefahren und so weiter? Und das ist, genau, eben auf im sozialen System allein schon ganz maßgeblich beeinflusst das eben mit, wie wir alle individuell KI wahrnehmen. Und an der Stelle vielleicht ganz kurz, natürlich ist es auch notwendig, also wir sind beide auch der Meinung, dass KI und solche Technologien auch reguliert werden müssen, ne? Ich meine, da gibt es ja jetzt auch gerade auch viel Unsicherheit, weil das ja noch in der Mache ist oder beziehungsweise jetzt ja schon konkreter wird, auch im politischen Geschehen durch den EU AI Act. Da werden ja jetzt konkrete Entscheidungen getroffen, wie KI reguliert werden kann. Und das ist ja eben auch weltweit jetzt ein Pilotprojekt erstmal, ne? Also das, wie gehen wir eigentlich damit um? Also da sind wir ja alle gerade quasi noch dabei, zu verstehen und uns ranzutrauen und aber eben auch beschreiben, dass so ein regulatives oder dass diese Regularien eben auch angestoßen wurden in Europa, im Ökosystem Europa und jetzt nicht zum Beispiel in den USA.
Ja. Wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, bevor sich ein Unternehmen auf die Reise begibt, neue Technologie, oder ihr nennt es ja auch sehr gern smarte Technologie, einzuführen, gilt es sich wahrscheinlich dieses bewusst zu machen, welche dieser Barrierengruppen oder wie schauen diese Barrierengruppen bei mir im Unternehmen aus? Hilft da dieser Human AI Kompass oder der Human KI Kompass, so nennt sie es, ne? Ist das Werkzeug der Wahl da, um da mal zu sagen, okay, ich mache es mir jetzt mal ganz simpel. Ja. Ich bin ein Freund, die Sachen einfach runterzubrechen. Ich habe hier diese vier Barrierengruppen und es gibt fünf Ausprägungsstufen und in der bist du auf Stufe 4, in der auf 2 und der bist auf 5 und so weiter und so fort, dass man mal sagt, okay, gut, das wird uns erwarten. Kann man sich das so ungefähr so vorstellen?
Also der Humanist Mensch KI Kompass, um nochmal kurz den Namen zu sagen, definiert erstmal oder bewertet erstmal, wo in dem Prozess, den ich vorhin vorgestellt habe, befindet sich jeder Einzelne. Also sind die schon bereits auszuprobieren zum Beispiel oder sind die noch weiter vorne und müssen erstmal davon überzeugt werden, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Und dann, wenn man das identifiziert hat, schaut man dann für den jeweiligen Prozessschritt in den einzelnen Barrieregruppen die einzelnen Faktoren an. Und die sind unterschiedlich natürlich, je nach Prozessschritt ausgeprägt in den Barrieren, die da aufkommen. Und dann spuckt sozusagen der Kompass aus, wo steht man in Bezug auf jeden einzelnen Faktor und dann auch in Bezug auf die Gruppe. Ist aber schwierig zu sagen, wo das Unternehmen steht, weil es wirklich individuell, deshalb jeder Mensch eben unterschiedliche Ausprägungen hier hat, weil er unterschiedlich sozialisiert ist, unterschiedliche Erfahrungen hat, unterschiedliche Offenheit hat und so weiter und so fort. Aber genau, ein Mittelmanager zum Beispiel, um das Beispiel von vorhin wieder aufzunehmen, könnte dann für seine Teammitglieder sehen, gibt es Überschneidungen, welche ist die Barriere, die von allen eigentlich eine Barriere ist oder eine Barrieregruppe ist, um vielleicht da zuerst anzusetzen und diese zu überwinden. Oder sind meine wirklich ganz unterschiedlich aufgebaut und vielleicht kann ich darüber auch jemanden identifizieren, der vielleicht zunächst als erstes mit der KI-Lösungsakzeptanz nicht beauftragt wird, aber wo es vielleicht leichter ist, KI mal auszutesten mit einem Mitarbeiter als im Vergleich zu anderen Mitarbeitern. Aber man hat für jede Person, die daran teilnimmt und es ausfüllt, dann so ein Kompassfeld.
Es klingt so, als wäre es so ein Status Quo festlegen, damit ich auch weiß, wie ich mein Change Management betreiben muss. Da würde ich gerne einfach gleich mal anstoßen. Wenn wir sagen, okay, wir machen das und wir nehmen jetzt einfach so einen Mittelmanager her in der Einkaufsabteilung und der hat noch irgendwie 10 Leute unter sich und möchte irgendwie künstliche Intelligenz im Procurement einsetzen, macht jetzt diesen Human AI Kompass, zieht es durch, weiß, wo wer steht, so ungefähr. Ich sag's mal, kriegt so eine erste Einordnung. Wie schaut denn dann so der Prozess aus, dass das wirklich dann von der Umsetzung her, dass das dann auch wirklich die Technologie akzeptiert wird und genutzt wird? Wie geht man davor? Wie überwinde ich möglicherweise jede der einzelnen Barrieren?
Ja, das also grundsätzlich ist das eine Reise sozusagen und wie du schon richtig festgehalten hast, dieser Mensch-KI-Kompass, der setzt einen Status quo erstmal fest. Das heißt, da kann man sich erstmal, wie der Name Kompass auch schon sagt, der ist einfach erstmal zur Orientierung da. Wir müssen also erstmal schauen, wo stehen wir dann. Und das hilft eben der jeweiligen Führungskraft erstmal einzuschätzen. Also ich glaube, es ist ganz gut, also auch so in Abteilungen zu denken, weil wir hatten es ja jetzt eben von verschiedenen Ebenen, von der Unternehmensebene, von der individuellen Ebene und wir haben da auch eben in unserem Beratungsalltag eben schon viele oder Beispiele gehabt, wo es wirklich in unterschiedlichen Abteilungen auch eine sehr unterschiedliche Bereitschaft gibt oder eben unterschiedliche Ausgangssituationen, sagen wir es mal so. Genau, und das heißt, das hilft dann eben dieser Führungskraft zu sehen, wo steht meine Abteilung, also wo stehen meine einzelnen Mitarbeitenden. Und da kann man eben dann schon, wie Monika ja eben auch angesprochen hatte, identifizieren, gibt es da vielleicht auch Treiber sozusagen, also was für Rollen haben die denn inne? Also das ist erstmal im ersten Schritt wichtig zu verstehen. Aber im zweiten Schritt ist es sozusagen erstmal alle abzuholen, ja, weil als Führungskraft habe ich jetzt einen Informationsvorsprung und dann gilt es quasi im nächsten Schritt, erstmal aufzuklären, also das, was wir eigentlich gerade so besprochen haben, ne, dass diese Akzeptanz oder diese Entscheidung für KI oder verschiedene Phasen hat, dass es da verschiedene Barrierengruppen gibt oder geben kann. Und das quasi auch den Mitarbeitenden einmal so zu erklären, also da wirklich eine Aufklärungsarbeit zu leisten. Und das alleine, das ist schon der erste Schritt, was der zur Selbstreflexion anregt. Und das ist schon mal, ja, ein Schlüssel zu vielen weiteren anschließenden Prozessen dann. Also einmal zu verstehen, stimmt, okay, weil wir reden da jetzt quasi so relativ selbstverständlich darüber, aber oft sind es ja auch ganz viele Sachen, die implizit ablaufen, ja, also Annahmen, die man irgendwie hat oder irgendwie Prägungen oder Einstellungen, die man jetzt gar nicht so aktiv hinterfragt, wenn man nicht zielgerichtet darauf aufmerksam gemacht wird. Das heißt, das ist mal so der erste Schritt, sich das überhaupt mal da eine Awareness zu schaffen, wie stehe ich eigentlich dazu? Und dann, das geht dann auch schon in die erste Richtung, okay, und warum eigentlich? Genau, und das geht eben ganz gut auch durch Schulungen. Aber für uns ist auf jeden Fall wichtig, dann auch zu relativ schnell zu dem Punkt zu kommen, also es ist alles eine maßgeschneiderte Sache, ja. Das heißt, was für die Abteilung A gilt oder gut ist oder der erste richtige Schritt ist, muss nicht für die Abteilung B so sein. Und da hilft eben dieser Kompass zu schauen, wo laufen wir denn jetzt los, ja. Müssen wir jetzt gerade bei der Phase 1 nochmal ansetzen und wirklich ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit, ein bisschen mehr Informationen überhaupt generell über KI, über den Einsatz, aber auch über das Ganze drumherum, über diese ganzen Faktoren, die eine Rolle spielen, liefern. Oder sind wir eigentlich schon dabei in einer späteren Phase, wo es darum geht, okay, wir haben das eigentlich schon ausprobiert vereinzelt oder das Feld ist vielleicht auch sehr heterogen, wir müssen erstmal irgendwie einsammeln, dass alle auf denselben Stand kommen, um dann wirklich aber auch zu schauen, wie können wir es denn nachhaltig nutzen, wie du es ja auch vorhin schon gesagt hast, und wirklich diese Adoption fördern. Und da gehen wir eben gerne auch in Workshops rein und diese Workshops sind dann ganz individuell, ja, darauf abgestimmt, was für Barrieren oder Barrierengruppen eben in diesem Team, unter diesen Mitarbeitenden vorherrschend sind. Und da kann man dann reinzoomen sozusagen, sich einige rauspicken und dann zusammen im Team eben erarbeiten, okay, jetzt wie kann man diese Barrieren jetzt eigentlich überwinden? Was sind denn da Möglichkeiten, mit umzugehen? Und genau, um dann quasi weiter den Schritt zusammengehen zu können in Richtung Nutzung von KI.
Über diese Überwindung der Barrieren würde ich gerne nachher nochmal zu sprechen kommen. Du hast es ja auch gerade erwähnt, sind wir noch am Anfang in der ersten Phase und dann vielleicht in einer weiterführenden Phase, damit wir da auf dem gleichen über das Gleiche reden. Was versteht ihr denn unter diesen Phasen? Habt ihr das eingeteilt in Phasen, wie so ein Prozess abläuft? Oder Monika, wie seht ihr das?
Ja, also es gibt einige Forschung dazu zur Akzeptanz und Adoption von Innovation, von Technologien, von digitalen Technologien. Und wir sehen, und der beschreibt eben, wie eine Person eigentlich dazu kommt, etwas nachhaltig zu nutzen, also zu einer Adoption kommt. Und wir haben in unserer Forschung auch festgestellt, dass das eigentlich ein ähnlicher Prozess bei der KI-Adoptionsentscheidung ist. Und das kann man grob in drei Phasen unterteilen, die ich vorhin auch schon ein bisschen angesprochen habe. Also, dass man wirklich entweder entscheidet, ich will mehr darüber wissen oder ich will es nicht mehr darüber wissen. Ich will, dass das Thema wegbleibt von mir. Dann kommt eben die zweite Phase, dann zwischen ich will mehr darüber wissen hin zu ich will es mal ausprobieren oder ich will es nicht ausprobieren. Okay, ich habe mich jetzt informiert, aber nein. Das ist nichts, vielleicht auch manchmal wirklich nur, weil ich das Gefühl habe als Person, das geht gar nicht bei uns. Oder eigentlich will es doch keiner. Oder vielleicht auch einfach die Daten, das habe ich doch gar nicht. Also, oder es ist so viel Arbeit, die Daten aufzubereiten oder wie auch immer, ja, dass das einfach dazu führt. Und noch viele mehr, aber jetzt nur mal als Beispiel, dass man dann entweder sagt, ja, ich probiere es mal aus oder nicht. Und wenn man es dann ausprobiert hat, eben der dritte Schritt. Weil man sieht schon jetzt auch in Unternehmen, dass es einzelne erste Projekte gibt, dass man es mal ausprobiert, aber dieser letzte Schritt wirklich fast noch gar nicht gelebt wird. Wir nutzen es nachhaltig. Und auch da, wie vorhin schon gesagt, kommen nochmal ganz andere Faktoren zum Tragen, die zeigen, ja, wir haben es doch jetzt mal ausprobiert. Also jetzt, und wir sehen doch, es geht nicht oder so viel besser ist es auch nicht oder es reduziert vielleicht doch nicht so viel Arbeit oder der Outcome ist nicht so gewünscht oder vielleicht dann doch noch mal mehr eine Existenzangst wieder mit reinkommt und jetzt haben wir es einmal ausprobiert, es ist gut und wie auch immer und dann eben dieser dritte Schritt, die dritte Phase dann, dass es zur nachhaltigen Nutzung, zur Adoption kommt oder eben nicht.
Dann sind wir jetzt schon mittendrin in dem Thema, glaube ich, Barrieren, Gruppen überwinden. Elisa, kannst du da konkrete Beispiele geben, wie man zum Beispiel die ein oder andere Barrieregruppe wirklich aktiv überwinden kann, was man machen kann?
Klar, auf jeden Fall. Also ich würde vielleicht mal am Anfang starten bei der Phase 1, weil viele Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, befinden sich tatsächlich gerade noch in diesem Anfangsstadium, ne? Also da wird dann so diffus von oben vielleicht auch gesagt, wir wollen jetzt KI machen oder wir müssen KI machen, was ja schon mal der erste Schritt ist. Aber da geht es dann darum, dann irgendwie eine KI-Strategie zu entwickeln und ja, dieses Change Management, was du ja vorhin auch angesprochen hast, wirklich aktiv anzugehen. Das heißt, sie stehen noch am Anfang oft. Und in dieser ersten Phase beispielsweise, wenn man da jetzt mal auf diese KI-Lösung schaut, wir haben ja gesagt, das ist eine der Barrierengruppen, das mal zu gucken, wie wird diese KI-Lösung eigentlich wahrgenommen, beziehungsweise wie wird halt auch über sie geredet, ne? Weil Wahrnehmung wird ja da auch dadurch zustande, wie wird über etwas geredet. Und da haben wir tatsächlich oft beobachtet oder eine Barriere, die da oft auftaucht, und auch in der Forschung gut beschrieben ist, dass zum Beispiel über solche KI-Lösungen, also gerade wenn es ins Technische geht, das kennen vielleicht auch viele, da wird sehr viel, ja, so funktionsbasiert kommuniziert, ne? Also was kann diese KI-Lösung alles? Also was leistet sie? Auf welchen technischen, welche technischen Leistungen kann die vollbringen? Ja, also das ist natürlich auch, weil diese KI-Lösungen werden eben natürlich auch von Programmierern, von Tech-Leuten entwickelt. Das ist halt deren Sprache so, ne? Und das muss man aber manchmal übersetzen und das vergisst man irgendwie oft, oder das geht oft verloren, so diese Translation, um wirklich den Menschen zu zeigen, also weil Laien, die jetzt quasi keinen technischen Hintergrund haben, denen bringt es quasi nicht viel, über diese technischen Details viel zu wissen und über diese funktionsbasierte Kommunikation, die geht einfach nicht an die ran, sondern da muss man das quasi übersetzen und einfach zeigen, was ist denn da für ein Nutzen drin für dich als Anwender, für mich als Anwenderin, ja?
So das klassische, also what's in it for you oder what's in it for me.
Ja, ja. Ganz genau. Und auch im Endeffekt ja klassische Marketing Denkweise oder Kommunikation, dass man quasi Funktionen in Nutzen einfach übersetzt, ja, also das heißt, wie macht es mein Leben leichter oder wie macht es dein Leben leichter, dass man das quasi einfach übersetzt, ja, das ist schon ein großer Augenöffner oft, ja. Also das heißt, man redet ja oft über Zeiteffizienz, ne? Und dass man da dann einfach mal sagt, okay, was genau kann diese KI-Lösung machen, um dein Leben leichter zu machen? Zum Beispiel könnte sie dir assistieren beim E-Mail-Schreiben oder könnte die Formulierungen vorschlagen, sodass du pro E-Mail, ich weiß nicht, sagen wir mal 20% Zeit einsparst, ja. Und dann kann man das quasi auch so konkret mal runterbrechen und sagen, okay, in diesen 20% Zeit, die du einsparst, irgendwie in E-Mail schreiben, kannst du dann nutzen, um andere Arbeiten durchzuführen, die du vielleicht viel lieber magst als E-Mail schreiben, ja. Und das kann man natürlich jetzt, das E-Mail schreiben war jetzt halt ein Beispiel, das kann man natürlich auch auf andere Sachen, je nachdem, was der Inhalt der Arbeit auch ist, der Person übertragen und dann wirklich einfach mal wirklich vor Augen führen, okay, was würde das denn, wenn ich das jetzt morgen machen würde, wie würde mein Tag morgen anders aussehen? So. Also das wirklich greifbar machen und da wirklich diesen Nutzen, ja, rüberzubringen, so, weil das macht es auch vom Abstrakten her einfach greifbarer, begreifbarer und baut zum Beispiel dadurch auch ja, Hemmschwellen ab, ne? Und man denkt man sich, okay, cool, das klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht, das könnte ich ja mal ausprobieren. Da haben wir schon wieder den nächsten Schritt gemacht, sozusagen. Ja, das wäre jetzt mal so ein konkretes Beispiel bezüglich Wahrnehmung von KI-Lösungen.
Da würde ich gerne noch kurz was hinzunehmen, aber was das auch eigentlich für Implikationen hat, ist jetzt sehr spannend. Wenn wir wissen, okay, wer kommuniziert eigentlich über diese KI-Lösung? Ja, das ist ja nicht der Top-Manager oder der CEO, sondern wie die Elisa es schon gesagt hat, sind das IT-Unternehmen, Softwareunternehmen, die diese Sprache haben. So, wenn wir jetzt an KI-Lösungen denken, dann sieht man meistens Überblicke von Deep Learning, Machine Learning, Large Language Models. Das ist funktionsbasiert, um das mal wirklich greifbar zu machen auch. Ich habe noch keinen IT-Anbieter gesehen, der das mal übersetzt in, was bedeutet das an Nutzen? Was bringt mir ein Deep Learning Algorithmus? Was bringt mir ein Machine Learning? Und da gibt es ja noch 1000 Untergruppen. Und ich fände es mal schön und es wäre auch hilfreich, glaube ich, nicht nur schön, sondern wir sehen es, dass sich ein Unternehmen auch viel mehr damit auseinandersetzen würde, wenn da nicht Deep Learning steht oder Large Language Models, sondern Gruppierung von Text in Unzufriedenheitsgründe mit meinen Angeboten an Kunden. Jetzt mal ein bisschen ausführlich dargestellt, aber ja, dass man wirklich allein schon mal als IT-Unternehmen auch eine ganz andere Kommunikation hinbringt, um diese Akzeptanz von KI zu erhöhen. Mhm. Ja, und dann auch dazu führt, dass ein Unternehmen sich viel leichter damit auseinandersetzen kann, weil wir sehen auch viele Unternehmen, die gar eine extreme Hürde haben, mit IT-Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil die sagen, ja, zuerst müssen wir mal überhaupt, kriegen wir dann erstmal tagelang erklärt, was gibt's für Möglichkeiten, und die reden nur in ihrem Funktionsbasierten und danach wissen wir so viel wie vorher und die Arbeit ist trotzdem alle bei uns, das zu übersetzen. Und da fängt es auch schon an und das hilft alleine schon, dass man sagt, oh, das probiere ich mal aus. Ach ja, wir haben viele Textdaten, wir haben viele Kundeninformationen. Die schreiben uns ja immer auf unserer Seite was. Und das können wir jetzt mal ausprobieren. Ja, also das ist nochmal eins weiter gedacht sogar, wie man auch das reduzieren kann, diese Barrieren, was Elisa gerade angesprochen hat, auf ein Individuum bezogen.
Ist ein schönes Beispiel, weil das das trifft man, glaube ich, immer wieder. Ja, ich meine, auch wenn man in den Projekten ist, habe ich auch oft genug, dass du, wenn du mit IT Beratern zusammenarbeitet, sie sprechen halt dann an der einen oder anderen Stelle einfach eine andere Sprache und da irgendwie zwischen den Operativen und den IT-Lern irgendwie die gleiche Sprache herzustellen, das ist echt schon die Brücke herzustellen, ist nicht immer einfach. Ja,
ja, absolut, und ich glaube, das zeigt, also spiegelt auch 100% wieder am Ende, warum wir den Fokus eben auf den Mensch setzen, weil genau darum geht's in unseren Augen, ne? Also nicht zu sagen, was kann die KI-Lösung, sondern was bringt die KI-Lösung den Mitarbeitenden? Also das ist am Ende so, und alleine dieser, ja, es ist im Endeffekt eine Framing-Sache, ne? Also man beschreibt dieselbe Sache von einer anderen Perspektive aus, aber das kann halt eben schon ja, total effektiv sein. Mhm.
So, jetzt haben wir über eine Barrieregruppe gesprochen. Mhm. Hast du noch ein Beispiel für eine der anderen?
Ja, sehr gerne. Und zwar, vielleicht würde ich da mal rauspicken, nochmal diese individuelle Dimension, weil das eben auch was ist, was oft dann in Unternehmen oder auch also irgendwie hinten runterfällt. So dieses wirklich Menschliche und da irgendwie sich auch reinzudenken. Und gerade das auf der individuellen Dimension in der ersten Phase, was wir ja, was unsere Erfahrung gezeigt hat, was einer der großen Gründe ist oder einer der Gründe ist, warum auch KI so polarisiert, ne? Also warum man auch oft so abblockt. Also es gibt ja viele, die blocken wirklich ab und sagen, nee, habe ich noch gar nicht probiert, ist auch nichts für mich, will ich nicht. Und oft steckt dahinter eine Existenzangst, ja. Und das ist ja auch, damit wird ja auch ganz viel gespielt, ne? Oder das wird ja auch ganz viel implizit thematisiert, dadurch, wie wir über KI sprechen, kann ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen, weil das ist nämlich, dann kommen wir schon wieder zum sozialen System und da habe ich auch ein interessantes Beispiel für. Aber um jetzt mal auf der individuellen Ebene zu bleiben, Existenzangst, ja, und für viele natürlich die Angst vor Jobverlust, ja, ich werde irgendwie ersetzt, ich werde redundant, KI kann Aufgaben erledigen, die ich eigentlich erledigt habe, das macht mir Angst, so, ja. Und deswegen ist es dann so eine Abwehrhaltung, ja, zu sagen, da möchte ich nichts mit zu tun haben, das ist Teufelszeug und so. Und das wird dann oft eben auch so ein bisschen übergezeichnet, ja. Aber wenn man sich das mal wirklich einfach mal sich das mal anhört oder sich das mal zu Herzen nimmt und sagt, okay, wo kommt das eigentlich her? Was steckt denn eigentlich dahinter? In der Psychologie, hast du vielleicht auch schon mal von gehört, gibt es ja diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, ja. Und da ist eben eins der Grundbedürfnisse sozusagen, die Menschen haben, oder eins dieser Sicherheitsbedürfnisse. Ich glaube, Grundbedürfnisse sind sowas wie Atmen, Essen, Schlafen und so weiter, ne? Aber es sind so physiologische Bedürfnisse, aber die Sicherheitsbedürfnisse danach, das ist die nächstgrößere, also die nächste Stufe in der Pyramide. Da geht es um persönliche Sicherheit, um Ressourcen, um Gesundheit, aber auch um das Arbeitsverhältnis, um gesicherten, um die Sicherung der Existenz im Endeffekt, ne? Und da steckt ja auch schon wieder das Wort Existenz drin, weil Existenzangst genau eben da ansetzt oder genau daran wird quasi gekratzt und deswegen wird auch so, ja, scheinbar irrational stark, also unverhältnismäßig reagiert, weil da eigentlich irgendwie so ein Grund, Bedürfnis oder so eine Grundsicherheit bedroht, also vermeintlich bedroht ist, ja. Und deswegen eine Möglichkeit, um das zu adressieren, ja, oder auch von Unternehmen, ja, wie kann ich denn jetzt Mitarbeitende, wo ich merke, die blockieren total und da scheint irgendwie so eine Existenzangst eine Rolle zu spielen, wie kann ich mit denen umgehen? Wie kann ich die quasi mitnehmen auf dem Prozess, ja? Also, und da sind wir auch schon wieder beim aktiven Change Management, ja? Wie gehe ich damit um? Und da ist es ganz wichtig, und das hört sich jetzt, erstmal gar nicht so kompliziert an, ne? Aber es wird eben ja fast nirgendwo gemacht. Erstmal wichtig, das ernst zu nehmen und auch den Menschen, also den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, wir, I see you, ich habe das, ich höre das, ich höre deine Bedenken auch, ja. Und da, genau, das hilft irgendwie auch, allein das ist schon mal ein gutes Gefühl für Mitarbeitende, okay, das ist nicht, ich werde nicht irgendwie als verrückt abgetan, sondern okay, erstmal, du wirst verstanden und gehört und das interessiert mich auch, ja. Und dann womöglich natürlich Sicherheit geben, ja. Und da muss man natürlich auch realistisch sein. Also es wird sicher auch Tätigkeiten geben, die zu einem gewissen Maße automatisiert werden können. Aber dann gibt es auch wieder andere Tätigkeiten, die von Menschen übernommen werden müssen, ne? Also ich meine, es werden Arbeitsplätze sicher abgebaut durch KI, durch einen vermehrten Einsatz von KI, aber es werden noch neue Arbeitsplätze geschaffen. Und quasi das auch zu thematisieren und zu sagen, okay, dein Job, wo das möglich ist, einfach auch so eine Sicherheit zu geben, dein Job wird nicht abgebaut oder du wirst deinen Job nicht verlieren, aber was gibt's denn für Perspektiven? Also da auch einfach zu schauen, was ist denn, wie wird sich dein Job vielleicht verändern und wie können wir zusammen den Weg gestalten, ja? Also du bist nicht alleine, sondern ich als Führungskraft oder ne, das Unternehmen steht an deiner Seite und wir sind ja auch, es ist auch in unserem Interesse, dich weiterzuentwickeln. Und genau, also das wäre dann eine Möglichkeit, diese Existenzangst so ein bisschen aufzufangen tatsächlich im ersten Schritt und dann aber im zweiten Schritt auch zu sagen, wie können wir das, in welche Richtung können wir das denn jetzt lenken und können zusammen den Weg gehen. Und genau, und da auch wiederum zu schauen, was für Nutzen ist auch vielleicht auch da mit inbegriffen, ne? Also was für ein Fokus, wie kann man den Fokus vielleicht auf andere Tätigkeiten setzen? Vielleicht kann man sogar auf interessantere Tätigkeiten den Fokus setzen und andere werden eben automatisiert. Genau, was für Weiterbildungs- oder Entwicklungsmöglichkeiten gibt es oder auch Umschulungsmöglichkeiten gibt es im Extremfall, dass wirklich irgendwann der Job so nicht mehr von einem Mensch gemacht werden muss, ja. Genau, um da einfach auch zu schauen, wie kann man da Richtung Potenzialentfaltung, Weiterentwicklung gehen. Und das sind natürlich dann auch so typische HR-Themen, wo man auch sieht, ne, da, wenn man ins aktive Change Management geht, da muss wirklich auch das ganze Unternehmen irgendwie an Bord sein und an einem Strang ziehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, da so eine, wenn ein Unternehmen KI einsetzen möchte, letztendlich ist es wichtig, auch eine KI-Strategie ja, auszurufen und umzusetzen, weil da hängen ja auch noch ganz viele andere Sachen dran, wie Ressourcen, wie genau, wie gehen wir mit KI um, was für eine Priorität hat es und so weiter.
Finde ich super. Sowohl beide Sachen, die ihr gerade angesprochen habt, die habe ich auch in meinem Podcast immer wieder auch erfahren, auch dieses Thema, Monika, wie du gesagt hast, ein bisschen anders, die IT-Unternehmen müssen es eigentlich anders präsentieren. Es war bei Nimster der Fall, die haben es halt im Sales-Prozess, ja, da waren die Gründer, waren sehr funktionsorientiert und dann haben sie einen Salesmann reingeholt, der ist halt sehr nutzenorientiert drangegangen und hat gesagt, okay, das und das bringt euch. Seitdem geht es bei denen auch nochmal salesmäßig ab, ja, aber es ist genau dieses Framing und das andere, diese Existenzängste, ja, das wahrzunehmen und ernst zu nehmen und auch Sicherheit zu geben, das war bei Ludwig Meister tatsächlich in der Folge, der zum Beispiel der sehr stark auch auf Automatisierung und auch künstliche Intelligenz geht und allen seinen Mitarbeitern eine Jobgarantie gibt, sagt, wir wollen wachsen und es geht nur mit euch, aber wir müssen halt auch an diesen Themen arbeiten und es bedeutet, wenn wir was automatisieren, wenn wir künstliche Intelligenz einführen und die Prozesse produktiver gestalten, bedeutet es nicht, dass ihr euren Job verliert, sondern ihr werdet woanders eingesetzt und dann sind wir wieder bei diesem ganzen HR-Thema. Was mache ich damit? Ja, in welche Richtung geht's? Super, spannend.
Das bedarf aber auch, was du da gerade angesprochen hast, Johannes, einer KI-Strategie oder Digitalisierungsstrategie oder wirklich von top-down vorgegebene Entscheidungen in Bezug auf HR-Ressourcen, Budgets und so weiter. Und was wir auch sehen, es gibt ja so einen KI-Transformationsprozess oder einen digitalen Transformationsprozess. Und sehr häufig ist es eben nicht top-down, sondern dass eben einzelne Teams mal austesten, wie könnten wir das nutzen? Und die eben nicht von oben diese, das ist eine super Lösung, wenn man es machen kann. Aber wir sehen häufig, dass die Lösung gar nicht gegeben ist, weil das Unternehmen noch gar nicht so weit im Prozess ist, dass es diese auf dem Mittelmanagement weiter runter diese Zusage geben kann. Und deshalb ist es auch wichtig zu verstehen, Existenzangst zum Beispiel hat verschiedene Gründe. Und jeder Grund muss anders gelöst werden oder drauf eingegangen werden. Und das eine ist eben, genau, man hört zu, man versteht erstmal, woher kommt die. Eine Wertschätzung ist vielleicht dann eine andere Lösung, wenn man nicht diese Zusage machen kann. Es ist aber auch ganz spannend und das wollte ich auch mal, nur weil wir jetzt von Existenzangst geredet haben, weiter später kommt dann eine andere Angst. Also wenn man die Existenzangst gelöst hat, heißt es nicht, der Mitarbeiter hat keine Angst mehr oder die Mitarbeiterin, weil dann sehen wir auch sehr häufig, dass es dann eine Vereinsamungsangst zum Teil auch geht. Mit wem arbeite ich denn dann noch zusammen? Und es ist ja ganz spannend, dass wenn wir du hast gerade Sales-Bereich angesprochen, wenn wir darüber reden, es gibt wahnsinnig viel Forschung zu Chatbots, was ja eigentlich basierend, ja, es ist eine künstliche Intelligenzlösung in Form eines Chatbots und es gibt so viel Forschung dazu, wie muss der vermenschlicht werden, zu welchem Grad muss er vermenschlicht werden, dass der Kunde das Gefühl hat im CRM, also im CRM-Tool, ich fühle mich wirklich mit ernst genommen und so weiter. Interessanterweise, wenn wir ins Unternehmensumfeld wieder gehen, gibt es keine Forschung zu. Gibt es fast keine Betrachtung auch dazu von Unternehmen her, muss ich vielleicht die KI auch für den Mitarbeiter personifizieren? Muss ich da vielleicht auch nicht die KI hinstellen, sondern der Karl ist dein Mitarbeiter jetzt und dein Kollege. Und der braucht auch eine Visualisierung oder der braucht auch, also wirklich, auch da muss man dann wieder verstehen, woher kommt die Vereinsamungsangst, ja? Und wie kann ich das dann entsprechend dann in der Anwendung auch wieder lösen? Deshalb ist es für uns wirklich tatsächlich, weil wir vom Kompass gerade losgegangen sind so ein bisschen und wie gesagt haben, das ist der Status quo. Es gibt aber jetzt nicht für einen Faktor eine Lösung. Das meinten wir mit diesem Individualisierten, ja? Mhm. Deshalb können wir gerade nur Beispiele geben, die vielleicht häufiger mal vorkommen, es gibt dann auch wirklich ganz, dann wieder, erkennen wir wieder, hier ist die Existenzangst begründet aus einer ganz anderen Voraussetzung oder mit einer ganz anderen Historie und dann erarbeitet man wieder eine neue Lösung dafür.
Super interessant, ich bin mir sicher, da gibt es auch noch ganz viele Themen. Was mir aber jetzt aufgefallen ist, bei der Elisa, die hat sehr oft den Begriff aktives Change Management genutzt. Was ist denn aktives Change Management? So richtig so, es würde mich wirklich vom Herzen interessieren, weil das ist ein Thema, wo ich auch gesagt, das kommt, also viele Projekte werden gestartet und das ist das Thema, was immer hinten runterfällt, meiner Meinung nach. Alle glauben, sie können es, ja, und machen es. Und spätestens, wenn es dann einmal, wenn der Druck ein bisschen höher am Kessel wird, ist das das erste Ding, was irgendwie liegen bleibt. Was ist aktives Change Management? Was gehört da dazu? Jetzt aus Sicht einer Psychologin, Lisa.
Ah, ich hätte jetzt gedacht, die Lisa sagt, die Monika macht das, weil ich tatsächlich ein bisschen mehr gemacht habe, aber...
Nee, absolut. Ich finde, du solltest da mal vorlegen, Monika.
Bitte, Monika.
Also grundsätzlich ein aktiver Change Management ist ein Prozess natürlich, der bezieht sich auf Strukturen in der Firma, eine Strategie in der Firma, der Kultur in der Firma, die sich ändern muss. Man stellt fest, wir müssen diese ändern, um... Jetzt KI ist eine externe Veränderung, aber es kann auch interne Veränderung vorliegen, um diese tatsächlich dass die Firma sich dieser anpassen kann. Also der aktive Change-Prozess ist, sich bewusst zu sein, woher kommt die Veränderung? Ist es intern oder extern? Und wie müssen wir jetzt unsere Strukturen, Strategien, Kulturen und Technologien vielleicht auch anpassen, ändern, bewusst gestalten, steuern, unterstützen, damit dann dieser Wandel tatsächlich auch stattfinden kann. Und das beinhaltet dann natürlich ganz verschiedene Schlüsselelemente sozusagen. Ja, und einer der Kernschlüsselelemente ist der Mensch. Ohne Mensch kein Change Management. Ja, ohne Mitarbeiter kein Change Management. Aber ganz wichtig ist auch, und auch das wird häufig gerade bei der Anwendung und Umsetzung von KI und Unternehmen wirklich zu wenig gelebt oder zu wenig bewusst gelebt ist, es ist nicht nur der Mensch, der die KI-Lösung umsetzen soll oder anwenden soll oder nutzen soll, sondern auch die Führungsperson. Ohne die Führungsperson und die Führungsperson darüber kann ich auch nicht einen Change-Management-Prozess umsetzen. Und wenn wir sehen auch sehr häufig, dass es nicht der Mitarbeiter ist, der vielleicht eine Resistenz hat gegenüber KI, sondern schon auch eins oben drüber und noch eins da oben drüber. Was bedeutet das dann auch? Change Management bedeutet auch, dass ich das unterstütze, das Verhalten, das ich möchte. Das geht also auch um Monitoring, Incentivierung, Unterstützung in der Hinsicht. Ja, ich sehe das auch allgemein, das ist nicht nur für KI-Lösungen, sondern an sich. Ein Unternehmen möchte etwas erreichen, aber die Incentivierung dazu, das Zeitbudget dazu wird überhaupt nicht gegeben. Es wird nichts geändert an dem Management by Objectives sozusagen oder Management, was auch immer das Unternehmen verfolgt, das bleibt total gleich und dann kann auch kein Change Management passieren. Wir müssen also auch den Change incentivieren, nicht nur das Ergebnis, also Change Incentivierung für das Ergebnis, aber auch für den Weg dahin. Das ist auch eine ganz wichtige Sache und ein Change Management kann nicht passieren, wenn wir nicht eine klare Strategie haben, die wir überprüfen wollen. Das hatte ich ja eben schon, also das mit den Incentivierungen ist so ein bisschen Richtung Struktur. Strategie ist wirklich, wir sehen Unternehmen, die sagen, wir wollen mehr KI-Lösungen umsetzen. Die haben weder eine Digitalisierungsstrategie noch eine KI-Strategie. Wie soll ich ein Change Management, ein Change Management kann nur aktiv sein, wenn ich eine Strategie dafür habe. Daraus kann ich nur Ziele ableiten. Und nur wenn ich Ziele habe, kann ich die incentivieren und nur dann kommt es zu einer aktiven Handlung. Und dann gibt's noch so ein paar andere. Also ich werde schon, du merkst, Johannes, wir haben alle eine ähnliche Profession im Nebenberuf, ja, nämlich eine Professorale, dass wir gerne lehren. Und ich merke gerade, während ich spreche, dass ich voll in meinen Modus der Professorin komme und so ein bisschen vorlesungsmäßig, es tut mir leid, aber das ist einfach überraschend. Wir wissen so viel, wir haben so viele Bücher über dieses Thema und es wird so schlecht in Unternehmen gemacht.
Mhm. Ja. Vielleicht ganz kurz noch einen Nachschub, bevor du jetzt, Johannes, gleich reingehst. Warum ich das jetzt auch so betont habe, ne, mit diesem aktiven Change Management oder warum das auch für uns eben auch eines der Themen ist, mit denen wir einfach viel zu tun haben, weil für uns das eben ganz wichtiger Punkt eben ist, wenn es um digitale Transformation geht. Also wie die Monika eben schon gesagt hat, viele Unternehmen, die sagen so, ja, wir müssen digitaler werden oder wir müssen KI machen, aber das macht sich halt nicht von alleine, sondern man braucht Zeit dafür, man braucht finanzielle Ressourcen dafür, zeitliche Ressourcen dafür, die müssen zugeschrieben werden und dafür braucht es dann meistens eben eine Strategie und schon sind wir wieder bei dem aktiven Change Management. Also das heißt, im Endeffekt eine digitale Transformation und somit auch den Einsatz von KI und KI-Lösungen oder eben sozusagen die Digitalisierung von Prozessen erstmal als Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt KI-Lösungen einsetzen können. Da sind wir jetzt zwar wieder ein bisschen im Technischen drin, aber ohne Daten, mit denen ein KI-System trainiert werden kann, können wir auch keine KI-Lösung einsetzen im Unternehmen. Also viele, daran krankt es ja auch schon bei vielen Unternehmen. Aber ohne das quasi, ohne das aktiv anzugehen und eben die Voraussetzungen dafür zu schaffen, durch aktives Change Management gibt es eben auch keine digitale Transformation. Deswegen ist es bei uns irgendwie so ein Startpunkt, wo wir auch oft ansetzen, einfach mal zu schauen, wo stehen da die Unternehmen eigentlich und was für ein Verständnis haben die eigentlich von digitaler Transformation und Change Management.
Also ich finde das super. Also Monika, ich glaube, ich komme mal in eine Vorlesung. Ich finde das immer gut, wenn dann einer so emotional wird. Ich kenne das für mich. Man hört dann auch irgendwo nicht auf. Und das, oh. Aber es waren super spannende Aspekte dabei, finde ich. Also ich habe mit der jetzt nochmal dieses Unterstützen, das Verhalten unterstützen, das ich eigentlich auch möchte und das zu incentivieren, ja, und auch die klare Strategie zu haben und den Change incentivieren. Es ist einfach das, was wahrscheinlich viele wollen, aber genau das, da hakt und krankt, wo ich sage, ja, wenn ihr den Weg gehen wollt, dann müsst ihr es halt auch unterstützen und nicht hoffen, dass es kommt einfach.
Und ich meine, ich habe ein kleines Kind. Ja, wenn ich will, also wirklich, um das mal plastisch auszudrücken, wenn ich will, dass mein Sohn etwas macht, kann ich nicht das Ergebnis nur incentivieren. Das geht nicht. Ja, der hat keine Lust zu laufen, wenn ich nicht ein Incentive gebe, dass er läuft. Und es geht nicht darum, da anzukommen, hinten beim Bäcker, sondern wir müssen erstmal den Weg beschreiten dahin. Und deshalb ist schön, dass du es gerade nochmal auf. Ja, aber so funktionieren Unternehmen.
Ja.
Also, und gerade bei KI sehen wir das extrem. Es geht darum, der KI-Einsatz wird, wenn überhaupt, belohnt. Gar nicht der Weg dahin. Also, es wird auch gar nicht irgendwie, wir hatten ein Unternehmen, die haben gesagt, wir machen es nicht, weil wir haben keine Scheiterkultur. Und wenn wir auf dem Weg dahin feststellen, dass es nicht geklappt hat, ist es eher eins, ihr habt es ja nicht geschafft und nicht, hey, ihr habt es zumindest mal probiert.
Mhm.
Ja, und deshalb muss da auch echt ein aktives Change-Management betrieben werden.
Absolut. Ja, vielleicht kann ich da auch direkt nochmal einhaken mit einem Beispiel, nämlich aus der nächsten Phase. Und da geht es nämlich auch, das passt nämlich wunderbar hier rein, was eine Barriere ist auf Unternehmensebene. Also das heißt, in der Phase, wenn man sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt hat mit KI und dann aber eben die Mitarbeitenden zum Beispiel dazu motivieren möchte, es wirklich auszuprobieren, ne? Also für die Arbeit. Und genau hier sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen und bei den Ressourcen und bei, wie wird das eigentlich incentiviert, ja, dass man es dann wirklich auch ausprobiert. Und da haben wir eben auch ganz oft gesehen, manchmal sind die Mitarbeitenden ja sogar willig, also sie wollen das ja tun und sie sagen einfach, sie wissen nicht wann. Sie wissen nicht wann, also der Workload ist so hoch, dass es quasi eigentlich unmöglich ist, da jetzt zu sagen, okay, ich probiere das jetzt nochmal anders, weil natürlich beim Ausprobieren, dafür muss man sich Zeit nehmen, ja. Also ich sag mal, vorhin hatte ich das Beispiel mit der E-Mail, wenn ich das zum ersten Mal mache irgendwie, mit Hilfe von KI meine E-Mail zu schreiben oder meine Präsentation erstellen zu lassen oder mir Bilder zu erstellen oder wie auch immer, dann dauert es sicher ein bisschen länger als auf einem herkömmlichen Wege, ne. Also diese Effizienzeffekte, die stellen sich natürlich erst ein, wenn man den Skill ein bisschen drauf hat, also wenn man weiß, wie man damit umgeht und das auch ausprobieren konnte. Aber da haben wir eben oft die Erfahrung gemacht, durch einen hohen operativen Workload, dass da im Berufsalltag eigentlich überhaupt keine Zeit bleibt, erstens für strategische Themen, ja, also sowas wirklich anzustoßen strategisch oder auch wirklich dann das Ausprobieren und das Implementieren in die schon vorherrschenden Arbeitsprozesse. Ja, das heißt, so das Alltagsgeschäft erstickt quasi da so das gut gemeint oder so auch dieses, wir wollen es ja ausprobieren im Keim. Und da, da nämlich auch ganz klar, dass da Unternehmen auch die Rahmenbedingungen einfach dafür schaffen müssen und da auch einfach in der Verantwortung stehen, das zu tun, weil sonst müssen sie sich nicht wundern, wenn es am Ende dann halt nicht funktioniert, ne? Wenn einfach man zusätzlich zu allem, was sowieso schon ansteht, aber mach's halt mit KI, so. Und das funktioniert halt eben nicht. Und deswegen ist es da auch ganz wichtig, dass da auch nicht nur bottom-up, also nicht nur von den Mitarbeitenden da irgendwie Impulse kommen, wir können was mit KI machen, sondern dass auch top-down, also auch vom Management das vorgelebt wird und auch verstanden wird und dass da auch eine Sensibilisierung halt vorherrscht, was brauchen wir dafür eigentlich? Also nicht einfach nur zu sagen, wir wollen KI machen oder wir machen jetzt eine KI-Strategie, okay, aber was bedeutet das konkret so? Und das könnte konkret in dem Fall, wenn man Mitarbeitende motivieren will oder dazu bringen möchte, KI-Lösungen auszuprobieren in ihrem Alltag, könnte das konkret sein, okay, man kann da in die Prozesse reingehen und sagen, was sind denn zum Beispiel Zeitfresser bei den Aufgaben im alltäglichen Geschäft? Was sind Zeitfresser? Was sind Aufgaben, die man jeden Tag machen muss, die aber unheimlich viel Zeit kosten, die aber trotzdem gemacht werden müssen? Also was sind Pain Points, ne, da mal reinzugehen? Und die sind natürlich auch für jeden unterschiedlich, weil jeder hat eine unterschiedliche Job Description, ja. Und dann zu schauen, was könnten wir denn davon vielleicht abgeben an KI oder was könnte davon irgendwie schneller gemacht werden, indem wir KI nutzen? Wie könnte ein KI-Tool diese Zeitfresser minimieren? Und dann irgendwie dann natürlich auch den Rahmen zu geben, das wirklich umzusetzen, auszuprobieren, weil dann würden wir sozusagen bei erfolgreichem Austesten ausprobieren und wenn diese Rahmenbedingungen gegeben sind, in der nächsten Phase dann dieser Phase oder dieser Entscheidung, okay, ich kann es wirklich nachhaltig nutzen und ich habe es wirklich in meinen Arbeitsalltag, in meine Prozesse eingebaut, es ist ein fester Bestandteil jetzt, das wäre ja dann in der Phase 3 sozusagen das Ergebnis. Wenn man das hier nicht macht, also diesen Zwischenschritt nicht macht, dann kommt man halt auch nicht am Ende an. Also dann kommt man nicht zur Akzeptanz und zur Nutzung. Also
ja. Das, was ich da oftmals erlebe, ist, es fehlt der Mut, diese Entscheidung zu treffen. Wir machen das und wir probieren es jetzt bei Unternehmen. Ja, oh, wir haben so einen hohen Workload, wir müssen arbeiten, ja, also so Männer setzt die Segel, Wind kommt auf, keine Zeit, wir müssen rudern, ja, so nach dem Motto. Und wenn du da mal reingehst, also ich habe tatsächlich etliche Projekte, wo du sagst, okay, das sind, ja, du musst die Zeit mal nehmen, ja, aber das holst du sofort wieder auf, ja, also dieses go slow to go fast, ja, es ist dieser Mut dazu, einmal die Bremse reinzuhauen, ja, um dann vielleicht die runden Räder anstatt die eckigen an den Wagen zu packen. ist halt echt, das ist echt ein Thema, gleich mit dem sehr viele kämpfen und wo viele auch nicht den Mut haben dazu, gefühlt, aus meiner Erfahrung heraus.
Absolut. Und ich glaube auch, dass da eben noch viel Potenzial sozusagen nicht ausgeschöpft wird im Sinne von, klar ist es so, dass irgendwie auf Management-Ebene muss man halt auch überzeugen. Ne? Also warum sollte das auch, also wenn es nicht von Top-Down kommt als Ansage, dann auch einfach zu schauen, was sind denn Argumente dafür? Wie können wir es auch messen, ob es denn auch wirklich sinnvoll ist? Ne? Also nicht nur KI zu machen, weil halt alle machen das oder wir müssen es irgendwie machen, sondern dann auch zu sagen, hey, wir gucken jetzt mal drauf, nachdem wir das im Einsatz hatten und schauen wirklich mal, wie können wir es denn quantifizieren? Wie können wir denn benennen, wie viel Zeit wurde eingespart oder wie viel, also was ist denn dieser Effizienzfaktor? Kann man den irgendwie greifbarer machen, ja? Oder in einem der Unternehmen hatten wir jetzt auch den Fall, und das geht nicht nur dem Unternehmen so, sondern es geht ganz vielen Unternehmen so, Fachkräftemangel, ja? Und gleichzeitig wird irgendwie in vielen Branchen die Vier-Tage-Woche diskutiert, ja? Wie geht es zusammen? Und dann ist KI zum Beispiel ein Baustein, also ohne KI wird sowas nicht gelöst werden, ja? Und das einfach auch ganz konkret aufzuzeigen, also inwiefern da quasi das Unternehmen von profitiert und wie kann man das quantifizieren und auch messen, dass ist eben auch wichtig, um Führungspersonen oder bestimmte Führungsebenen auch einfach an Bord zu bekommen, falls das eben nicht der Fall ist. Also da hatten wir, wenn es jetzt quasi wirklich von unten kommt und von oben noch nicht wirklich vorgelebt wird. Ja.
Sehr schön. Bevor wir zum Ende kommen, noch eine Frage zu einem Thema, das mir nämlich auch, also ich habe sie schon kurz mal angeteasert, ihr sprecht gern von smarten Technologien. Warum denn smarte Technologien? Und was steckt denn da dahinter, bevor wir dann die Kurve machen?
Ja, du bist sehr aufmerksam auf jeden Fall im Zuhören an dieser Stelle. Das
ist meine Aufgabe als Host.
Total, ja. Ja, aber das finde ich total total schön, weil das ist eben auch einer der Begriffe, der uns wichtig ist und den wir deswegen wahrscheinlich auch so oft betonen. Da kann ich dir gerne den Hintergrund zu verraten. Und zwar, wir haben ja vorhin gesprochen von den Barrieren, von den verschiedenen Barrieregruppen vom sozialen System. Und das ist tatsächlich auch ein Beispiel, was tatsächlich unsere Einstellung beeinflusst, was aber vom sozialen System her sozusagen auf uns überschwappt. Und zwar, wenn man sich mal anschaut, wie diese Berichterstattung, ne, die mediale Berichterstattung beispielsweise über künstliche Intelligenz stattfindet und was da auch eben für Worte genutzt werden oder wie halt die Assoziationen, welche Assoziationen da geschürt werden, dann sind es eben oft negative. Zumindest jetzt hier, sage ich mal, in dem im deutschsprachigen Raum, wenn man sich da jetzt mal Zeitungsartikel anguckt, irgendwie Headlines von den letzten 2-3 Monaten, also hier 2024, dann ist die tatsächlich die prozentual der größere Anteil eher mit einem negativen Touch, ne? Also es wird gewarnt vor KI oder wie weit noch bis zur Superintelligenz, ne? Also das ist doch irgendwie implizit auch wieder eine Bedrohung. Was geschieht, wenn die KI lügt oder hier Angst vor der KI? Also es wird quasi immer so dieses Negative geschürt und auch betont. Und genau, und da ist es natürlich ganz wichtig, sich mal klar zu machen, wie sprechen wir eigentlich über KI? Ja, also Sprache schafft ja Realität. Also da kommt auch wieder die Psychologin natürlich durch, aber ich glaube, es sind auch Kommunikationswissenschaften, die da reinspielen. Am Ende, so wie ich über KI spreche oder so wie eben das soziale System, in dem ich lebe, über KI spricht, so denke ich eben auch über KI. Ja, das beeinflusst natürlich auch meine Einstellung zu KI. Und wie ich über etwas denke, beeinflusst natürlich mein Verhalten und mein Handeln. Also ob ich zum Beispiel offen bin oder verschlossen oder ob ich sage, es gibt Möglichkeiten oder es gibt Bedrohungen oder ob ich es akzeptiere oder eben nicht. Und genau, und da bringe ich immer ganz gerne so ein Beispiel, ja, um das nochmal so zu verdeutlichen, wie man über KI spricht und was das eigentlich in Relation bedeutet. Weil oft wird eben gesagt, ja, KI outperformt uns Menschen, ne? Oder sie ist uns in bestimmten Aufgaben überlegen, ne? Also es ist immer so dieser Vergleich und diese Bedrohung und dieser Wettbewerb. Und ich finde es immer ganz spannend, dann zu sagen, hört mal, wie war das denn eigentlich, als, keine Ahnung, der Hammer erfunden wurde beispielsweise, ne? Also die Aufgabe ist, irgendwie Nagel ins Holz zu schlagen und der Hammer hilft uns eben dabei, diese Aufgabe zu lösen. So, da hat auch keiner gesagt, Mensch, der Hammer ist jetzt aber meiner Hand total überlegen und ich werde jetzt hier richtig outperformen von dem Hammer, weil der kann das irgendwie viel besser machen, diesen Nagel ins Holz zu schlagen, ja? Und am Ende quasi diese Sicht einfach, wir sehen den Hammer als Tool, als Werkzeug, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Tool. Und genauso auch den Blick auf KI zu lenken im Sinne von, wie kann uns KI helfen, Aufgaben besser zu erledigen oder zu bewältigen? Es ist eine Unterstützung, es ist eine Assistenz, ja. Und da, jetzt komme ich auch zu den smarten Technologien. Da ist es tatsächlich so, dass der Begriff künstliche Intelligenz in unserem Sprachgebrauch oft eher mit negativen Assoziationen einhergeht, ne? Also künstlich ist ja irgendwie auch schon so ein bisschen, es ist halt nicht echt, ne? Es ist ja künstlich. Und künstliche Intelligenz wird eben dann oft als wir werden outperformed, wir sind irgendwie, irgendwas ist uns überlegen. Das kann auch eben eine Barriere sein, sich zu überlegen, mal, wie sprechen wir eigentlich über KI und auch im Unternehmen, auf Unternehmensebene kann man das beispielsweise machen oder eben auf der individuellen Ebene mal zu reflektieren, oh, stimmt, was fühle ich eigentlich, wenn ich künstliche Intelligenz höre, wie ist das eigentlich bei mir besetzt, dieses Wort, und dann einfach mal zu sagen, hey, was ist denn, wenn wir das anders benennen, was ist denn, wenn wir mal schauen, da geht es ja auch psychologisch, ne, ganz einfach ums Framing, wie ist es denn, wenn wir smarte Technologien sagen, und das haben wir ganz anders besetzt, also Smart Home, ne, da geht es irgendwie um, es macht das Leben leichter, es ist ein super Assistenzsystem, das ist technologischer Fortschritt.
Cool.
Smart, genau, es ist cool. Ja, smart ist halt irgendwie, smart, also es ist irgendwie, zwar auch, hat auch Intelligenz irgendwie impliziert, aber es ist nichts Bedrohliches, ja. Und deswegen, es kommt aufs Framing an, das ist so ein bisschen unsere Message dahinter. Das heißt, KI auch einfach spezifisch zu benennen und nicht so dieses, also das machen wir jetzt zwar auch, wir sprechen ganz oft einfach über KI, was ist KI eigentlich, ne? Wenn man es runterbricht, sind es ganz bestimmte, zum Beispiel Algorithmen oder Modelle, die auf bestimmten Use Cases uns helfen, Aufgaben zu lösen, aber sonst ist immer so KI, das ist dann so dieses, was ist es, ja, genau, und da einfach mal zu überlegen, wie spreche ich eigentlich darüber, wie ist das, konnotiert, und man kann es auch einfach smarte Technologien nennen. Da verfällt künstliche Intelligenz und KI-Tools fallen auch darunter. Aber es hat im Kopf irgendwie eine ganz andere Verknüpfung. Genau, und dazu kann man sich auch entscheiden, Unternehmen, wie sprechen wir darüber, oder sieht man darauf zu achten, spreche ich darüber, wie etwas überlegen ist oder wie etwas uns helfen kann, eine Aufgabe besser zu erreichen.
Ja. Smarter genau. Ansatz. Quasi.
Smarte Antwort, ja.
So, bevor wir zur allerletzten obligatorischen Frage kommen, hätte ich da noch eine an euch beide. Monika, gerne starten. Und zwar, gibt es eigentlich, weil wir ja sehr lang über KI gesprochen haben, gibt es eine bestimmte Technologie und smarte Technologie oder KI-Anwendung, wie auch immer wir es jetzt bezeichnen wollen, die du faszinierend findest oder auch die dein Leben besonders verbessert hat, die du sagst, oh, wenn wir schon darüber reden?
Also mein Leben leichter macht tatsächlich ChatGPT. Also ich nutze viel, es gibt ja viele Plugins jetzt auch schon für dass ich eine Literaturrecherche nicht mehr so ausführlich machen muss, dass ich eine Visualisierung von Daten schön hinbekomme. Und jedes Mal, wenn ich wieder was suche, stelle ich fest, ach, das kann ich auch darüber laufen lassen und machen lassen. Und deshalb finde ich das tatsächlich, also sie begeistert mich jetzt nicht, aber im Sinne von, ich krieg Herzrasen, wenn ich sie benutze oder so, aber die finde ich schon sehr cool und ich bin da echt gespannt, wie das sich einfach noch weiterentwickelt, gerade jetzt für meinen Arbeitsalltag, weil ich mich einfach wirklich mehr auf das kreative Forschen konzentrieren kann und wirklich auch ja einfach das mir Spaß macht an meiner Arbeit, und deshalb finde ich das wirklich, wirklich schön. Ich freue mich drauf, wenn die ganzen Bildbearbeitungs-KI-Tools noch ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, smarter werden, noch smarter werden, im Sinne von, was ich gerne da als Output hätte, ohne dass ich ein Prompt-Künstler werde, weil, also ich stelle fest, ich bin jetzt nicht die beste Prompterin, und deshalb ist der Output gerade bei so Bild-KI-Tools bei mir wirklich, ich habe noch keins benutzt, weil ich immer denke, oh, jetzt habe ich 2 Stunden gemacht und es ist immer noch nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Darauf freue ich mich sehr und das wird mich sehr begeistern.
Ja, sehr gut. Und Elisa, bei dir?
Ja, jetzt muss ich ganz kurz nochmal einhaken, weil du das mit dem Prompten noch gesagt hast, um die den Bogen zu schlagen zur Eingangsfrage bezüglich KI in der Lehre, weil ich da tatsächlich auch der Meinung bin, dass wir eigentlich in der Verantwortung sind als Hochschullehrende, das den Studierenden zu vermitteln. Weil, wie die Monika eben gesagt hat, das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die wir jetzt halt alle noch nicht unbedingt vielleicht perfekt können und das einfach auch mal zu vermitteln, dass es kommt auch darauf an, was man rein, also der Input ist ganz, ganz maßgeblich darin, was der Output, also der beeinflusst den Output maßgeblich, ne? Und wenn man sagt, ja, da kommt ja eh nichts raus, dann liegt es meistens auch ein bisschen am Prompt, ne? Also das heißt, nicht umsonst werden da ja auch gerade ganz viele Stellen sozusagen geschaffen, so Prompt Engineers und so weiter. Und deswegen, ich sehe das tatsächlich als Futures, also es ist ja auch eine der Future Skills, wirklich, der Umgang mit digitalen Technologien, und dass wir das sozusagen auch in die Lehre einbinden sollten. Ich mache das tatsächlich auch aktiv und meine Studierenden, die selbst noch nicht ChatGPT ausprobiert haben, wo ich mir manchmal an den Kopf denke, so, was, ihr habt das noch nicht gemacht? Warum? Dass ich die dann, also wir haben schon wirklich Assignments, wo die ChatGPT nutzen müssen. Und da experimentieren wir ein bisschen mit rum, aber das finde ich auch ganz spannend. Aber wie gesagt, wir könnten wir wahrscheinlich auch noch mal weiter drüber sprechen. Ich habe als KI Tool, was mein Leben verändert hat, nehme ich jetzt mal was, also könnte ich jetzt natürlich auch über Bildbearbeitungs- oder Bildgenerierungsprogramme und es gibt ja viele Research-Tools, die wirklich, they come in handy, die empfehle ich übrigens auch meinen ganzen Studierenden immer schamlos und sage, nutzt es, probiert es aus. Und ChatGPT, da finde ich es tatsächlich sehr nice, dass man auch personalisieren kann. Man kann ja auch sagen, wie möchte man angesprochen werden, was sollte der so als Kontextinformationen irgendwie wissen und was ist mir so wichtig in der Kommunikation. Das finde ich tatsächlich nice, aber als life-changing, würde ich sagen, ist für mich das Navigationsgerät. Ja, auch da ist ja schon KI mit drin. Auch wenn man jetzt so jemanden fragt, haben Sie heute schon KI genutzt? Da sagen ja ganz viele immer so, nee, habe ich noch gar nicht. Und haben Sie heute schon das Navigationsgerät genutzt? Ja. So, ja, it's KI übrigens. Und ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber sorry, aber für mich life-changing. Also wenn ich in eine neue Stadt reise, man muss nicht vorher irgendwie sich irgendwas groß überlegen. Man packt einfach irgendwie sein Handy raus und ist sofort orientiert, weiß von wo nach wo, kann dann da noch schön schauen, wo man das nächste Essen geht oder so. Also ohne könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwo hinzureisen oder einen Städtetrip zu machen. Neulich habe ich irgendwo gehört, dass tatsächlich irgendwie ein Elternteil, ein Kind gesagt hat, so, ja, früher haben wir tatsächlich mit Karten navigiert. Und ich so, was? So wie Piraten? Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Also das ist, glaube ich, ein Life-Changer für viele gewesen.
Wir hatten auch ein Holzbein dabei.
Ja, genau.
Und einen Kompass.
Ja, und den Kompass.
Den haben wir immer noch.
Den haben wir wieder aufleben lassen.
Sehr, genau. Sehr gut. So, da, jetzt aber, letzte Frage. 3 Learnings, die ihr den ZuhörerInnen mitgeben möchtet, können beruflicher Natur sein oder auch privater Natur. Kurz und knackig halten. Elisa, dann die Monika.
Alles klar. Mein erstes Learning ist, sich selbst hinterfragen. Also einfach mal selbst reflektieren und schauen, warum. Einfach die Frage stellen, warum habe ich zum Beispiel diese Einstellung? Das wäre mein erstes Learning. Das zweite Learning sich bewusst sein, dass ja, dass neue Technologien zu nutzen oder smarte Technologien auch nicht einfach ist oder sein muss und dass es auch voll okay ist, dass es da tatsächlich auch viel um Aufklärung oder Wissen geht und dass man sich aber aneignen kann. Und das dritte Learning, ja, offen sein, also einfach ausprobieren, sich, ja, es ist die Zukunft, es geht nicht weg, das ist unsere Meinung zumindest, und da, ja, choose your attitude im Endeffekt, ne, also wie kann man sich für sich selbst das Beste da rausholen?
Oh, Elisa, jetzt hast du, wir sind doch, es macht Sinn, dass wir einfach zusammenarbeiten und nicht nur befreundet sind, ja?
It's a match.
Nein, es ist nicht ein perfect match, aber es ist schon sehr viel. Also das Einzige, ich meine, du hattest ja am Anfang gesagt, Johannes, ich leite auch ein Gründungszentrum und da habe ich auch viele Startups, die KI eben nutzen für ihre Produktangebote und ich lerne da auch immer und das ist jetzt, Jumus ist mein zweites Unternehmen und also wirklich einfach mal machen. Nicht lange reden, nicht lange, sondern mach's doch einfach, just do it, ja, mach's einfach. Das Zweite ist was ich glaube ich, damit bin ich aufgewachsen, ich hatte sehr starke Eltern und die haben immer sapere aude gesagt, ja, hab den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, mach deine eigene Meinung dir, hör dir nicht an, was andere darüber denken oder irgendwas und stempel's ab, sondern du hast ein Gehirn. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du mindestens so schlau bist wie andere. Also, ja, mach deine eigene Meinung, benutz den und dann schau mal, wo du hinkommst. Und ein drittes, was jetzt gar nicht so KI-basiert ist und was vielleicht auch ein bisschen mehr dahin geht, dass wir beide eben auch Frauen sind, die hier sitzen, ist wirklich insbesondere ein Shoutout, insbesondere an alle Frauen. Wir können das mindestens auch.
Wunderbar. Wunderbar. Das werde ich meinen Mädels zu Hause mitgeben. Ja, ich versuche die da auch zu bestärken, dass sie das auch alles können. Super. Danke für die Premiere, euch beiden. Hat Spaß gemacht. Ich hatte auch ein paar super Takeaways. Für mich auch nochmal das Thema, wenn es um KI geht, KI-Strategie, es muss top-down getrieben werden. Vor allem dieser Link auch zu dem Thema Existenzangst, ja, wenn das von oben nicht gewollt ist, dann, ja, wenn ich es von unten treibe, das Mittelmanagement oder wer auch immer, kann diese Existenzängste ja nicht nehmen, in dem Sinn, weil die auch gar nicht das Mandat dazu haben, die zu nehmen möglicherweise. Und das Thema aktives Change Management, auch wirklich den Change zu incentivieren, ja, und nicht nur sagen, okay, das Ziel zu incentivieren. Das Beispiel mit dem, wir gehen zum Bäcker, habe ich da auch sehr schön gefunden. Und dass dann halt, ja, an der einen oder anderen Stelle man halt starten muss, zu sagen muss, okay, gut, kommt weg von den Funktionen, geht hin zum Nutzen. Ja, what's in it for me? Ja, IT-Unternehmen framed es anders, spricht anders darüber. Ja, und vielleicht dann auch mal das Thema, was ganz interessant war, auch das Thema, die KI für die Mitarbeiter zu personifizieren, damit diese Vereinsamungsangst zum Beispiel nicht auftritt. Ja. Danke.
Johannes, danke dir.
Danke, genau.
Wirklich, für das Experiment und dass du dich drauf eingeladen hast.
Dass du offen warst dafür.
Genau. Es war richtig geframed, ich weiß. Ja, ich habe den Nutzen gesehen, nicht die Funktion. Nee, super, danke für die Einblicke, war echt super, hat echt Spaß gemacht. Wir haben jetzt über eine Stunde gequatscht und ich glaube, es ist echt für jede Frau, jeden Mann was dabei, was jeder was mitnehmen kann. Hat mir echt Lust und Laune gemacht und ich habe echt viel mitgenommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für Humast, dass ihr damit jetzt durchstartet. Ihr trefft da definitiv einen Nerv in der Industrie draußen, wo die Leute da wirklich auch Unterstützung brauchen, weil, wie wir es ja auch besprochen haben, und aus meiner Erfahrung, das meistens hinten runterfällt und der Mensch irgendwie an zweiter Stelle kommt, aber eigentlich im Zentrum stehen sollte. Danke für eure Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald live irgendwo in Deutschland oder der Schweiz.
Danke dir, Johannes.
Ja, vielen, vielen Dank, Johannes.
Das war das Interview mit Elisa Konja-Baumbach und Monika Schumacher. Infos zu den beiden sowie zur Humast GmbH findet ihr in den Shownotes. Wenn für euch das Interview genauso spannend war wie für mich, dann abonniert doch bitte gerne den Podcast, hinterlasst mir auch eine tolle Bewertung und empfehlt den Podcast in eurem Freundes- und Bekanntenkreis weiter. Von meiner Seite schon mal herzlichen Dank dafür und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dahin, viel Spaß und liebe Grüße aus München.